Politik und Hintergrund. Ein Podcast von BR24.
Mit Susanne Beetz am Mikrofon. Ich begrüße Sie zu knapp 30 Minuten mit politischen Hintergründen und Analysen.
Erstmals kommen wir zu einer gerechteren Verteilung der Asylbewerberinnen und Asylbewerber innerhalb der Europäischen Union. Und das ist zwingend notwendig. Und das wird auch hier in Deutschland zu einer deutlichen Entlastung unserer Kommunen führen.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD ist erleichtert, dass das EU-Parlament die lange vorbereitete Asylreform gebilligt hat. Das ist eines unserer Themen. Davor geht es um die Kriminalstatistik 2023, danach um die schlechte wirtschaftliche Lage Deutschlands und die Verantwortung der Bundesregierung. Zum Abschluss beschäftigen wir uns mit Polen, wo Premier Donald Tusk versucht, sein Land wieder liberaler und rechtsstaatlicher zu gestalten. Zunächst aber noch einmal zu Nancy Faeser, der SPD-Bundesinnenministerin. Sie musste diese Woche Zahlen vorstellen, die einen besorgniserregenden Trend aufzeigen. Laut der Kriminalstatistik 2023 hat die Zahl der Gewaltdelikte mit 215.000 Fällen den höchsten Stand seit 15 Jahren erreicht. Diese Delikte nahmen gegenüber dem Vorjahr um 8,6% zu. Die Ministerin kündigte für Gewaltstraftäter eine Nulltoleranzpolitik an.
Null Toleranz bedeutet konsequentes Durchgreifen der Polizei und Null Toleranz bedeutet schnelle Verfahren, konsequente Verurteilung und spürbare Strafen.
Neben den Gewaltdelikten hat auch die Kinder- und Jugendkriminalität zugenommen. Aber vor allem der dritte Ausschlag nach oben sorgt für Aufregung. 14,5% mehr Ausländerkriminalität. Diese Zahlen sind Wasser auf den Mühlen der AfD. Deren Bundestagsabgeordneter Martin Hess rechnete in einem Rundumschlag ab.
Die aktuellen Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik für 2023 belegen ein kolossales Versagen der Bundesinnenministerin bei der wichtigsten Aufgabe des Staates, nämlich die Gewährleistung des Schutzes und der Sicherheit der eigenen Bürger.
Jan Frederik Willems hat sich aber die Details der Kriminalstatistik angeschaut und interpretiert sie mit Besonnenheit. Ein Kommentar.
Die polizeiliche Kriminalstatistik war noch nicht mal offiziell veröffentlicht. Da war für viele schon klar, die Ausländerkriminalität explodiert und gefährdet Leib und Leben der Deutschen, so der Tenor vieler Medien. Aber diese Statistik ist keine 5-Minuten-Terrine, die zack, zack klare Ergebnisse und klare Handlungsanweisungen mitbringt. Sie bildet ein kompliziertes Problem ab, bei dem man sich schmerzhafte Fragen stellen und Zeit für die Analyse nehmen muss. Denn es gibt eine Reihe von Fallstricken, die beachtet werden sollten, bevor ein Urteil gefällt wird. Fallstrick 1. Nicht jeder ausländische Tatverdächtige ist tatsächlich auch ein Täter. Bis ein Urteil gesprochen wurde, gilt also die Unschuldsvermutung. Und bei den aktuellen Zahlen geht es vor allem um Verdächtige. Studien legen außerdem nahe, dass ausländisch gelesene Menschen häufiger angezeigt werden als deutsch gelesene. Je fremder ein Täter wirkt, desto wahrscheinlicher ist es, dass er auch angezeigt wird. Fallstrick 2. Die Zahl der Tatverdächtigen ohne deutschen Pass ist deutlich gestiegen. Es gibt aber auch mehr Ausländer in Deutschland. Es ist nur folgerichtig, dass wenn ihr Anteil an der Bevölkerung wächst, auch ihr Anteil an den Straftätern wächst. Bereinigt man die Zahlen nur um diesen grundlegenden Fakt, kommt man zu einem ganz anderen Schluss. Kriminalität von Ausländern steigt weniger stark an als die Kriminalität von Deutschen. Fallstrick 3. Nichtdeutsche sind überproportional in den Kriminalitätsstatistiken vertreten. Das ist ein Fakt. Sie sind aber eben nicht nur Ausländer, sondern vielleicht selbst Opfer von Gewalt in ihrer Heimat oder auf der Flucht gewesen, teils traumatisiert und oft Männer. Denn auch das ist ein Fakt. Knapp 3/4 der Tatverdächtigen aus der Kriminalstatistik sind Männer. Auch das hätte eine Schlagzeile und ein Anlass für eine nationale Debatte sein können. Stattdessen wird aber lieber auf die diffuse Gruppe der Fremden gezeigt. Das ist unsauber. Was macht man also mit dieser Kriminalstatistik? Ernst nehmen, das ist klar. Der Anstieg der Straftaten, vor allem der Gewaltdelikte und der hohe Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen sind Anlass zur Sorge. Allerdings sollte man seriös bleiben und ein so komplexes gesellschaftliches Phänomen wie Kriminalität nicht mit der einzeiligen Antwort "die Ausländer waren's" abspeisen. In diesem Kontext ist es natürlich legitim zu fordern, dass Migration geordnet ablaufen muss, dass wer kriminell ist und abgeschoben gehört, auch abgeschoben wird und dass das Integrationssystem so aufgestellt wird, dass es seine Aufgabe auch bewältigen kann. Das ist auch im Sinne der Menschen, die hierher kommen. Nur wenn ihnen ein ordentliches Integrationsangebot gemacht wird, Aufmerksamkeit, Platz und Ressourcen gewidmet werden, wird man ihrem Anspruch gerecht und verhindert, dass sie kriminell werden.
Das war ein Kommentar von Jan-Frederik Willems. Auf jeden Fall lässt die Kriminalstatistik den Ruf nach weniger Migration und mehr Abschiebung lauter werden.
Es braucht einen Stopp der illegalen Migration, auch um der Kriminalität hier einen Riegel vorzuschieben.
Diese Zahlen sind auch ein Ergebnis einer ungesteuerten Zuwanderungspolitik der unionsgeführten Vorgängerregierung.
Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, und Christian Dürr, Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion, waren das. Möglicherweise sorgt die Asylreform auf EU-Ebene in absehbarer Zeit für Lösungen. Nach jahrelangem Ringen stimmte am Mittwoch eine Mehrheit der Brüsseler Abgeordneten dem Kompromiss zu. Die Situation ist tatsächlich angespannt. Im vergangenen Jahr wurden laut EU-Asylagentur im Raum der Europäischen Union rund 1,1 Millionen Asylanträge gestellt, so viele wie seit 2016 nicht mehr. Ein zentrales Element der Reform sieht jetzt vor, dass ankommende Migranten mit geringer Bleibechance erst gar nicht nach Belgien, Österreich oder Deutschland kommen, sondern direkt an der EU-Außengrenze abgeschoben werden. Ein zweites Kernelement ist der sogenannte Solidaritätsmechanismus. Dadurch sollen diejenigen EU-Staaten entlastet werden, an deren langen Küsten besonders viele Geflüchtete ankommen. Mindestens 30.000 Migranten sollen von dort in andere EU-Staaten umverteilt werden. Die Länder erhalten aus Brüssel außerdem mehr finanzielle Unterstützung für Flüchtlingscamps. Neben Italien ist vor allem Griechenland betroffen. Moritz Pompel hat sich angeschaut, welche Vorbereitungen dort bereits getroffen werden.
Wer das neue Aufnahmelager auf der Insel Lesbos erreichen will, der muss motorisiert sein. Von der Inselhauptstadt Mytilini geht es in die Berge, mitten in den Wald. Nach einer halben Stunde zweigt von der Teerstraße eine Schotterpiste ab, Richtung Müllkippe. Dahinter, von Sicherheitspersonal bewacht, entsteht, gut versteckt, gerade das, was bald das europäische Flüchtlingsproblem mitlösen soll. Ein riesiges Containerdorf hinter doppeltem Stacheldraht. Ein Closed Controlled Access Center, ein geschlossenes Lager. Lefteris Papayannakis vom griechischen Flüchtlingsrat sagt dazu: Die grundsätzliche Politik der Regierung ist es, die Camps möglichst weit weg von der einheimischen Bevölkerung zu bauen. Gemäß dem Motto, was du nicht siehst, das belastet dich nicht. Der Zugang ist beschränkt und auch die Möglichkeiten, sich von dort wegzubewegen. Nichtregierungsorganisationen bemängeln, dass die Arbeit für sie teils schwieriger geworden sei. Das liegt daran, dass nicht mehr jeder in die Camps hinein darf. Am Eingang eine Sicherheitsschleuse, ähnlich wie am Flughafen, mit Röntgengerät, Wachpersonal und Kameras. Bewohner müssen eine Chipkarte an einen Laser halten und die Schranke zusätzlich mit einem Fingerscan freigeben. Die Bewohner würden isoliert, glaubt Owen Breu von Ärzte ohne Grenzen auf der Insel Samos. Die meisten hier im Lager haben eh schon eine traumatisierende Geschichte in ihrem Land oder auf der Flucht. Und hier der hohe Zaun mit Stacheldraht, all die Sicherheitsmaßnahmen in diesem unpersönlichen Camp, das hilft nicht gerade für die ohnehin schon fragilen Menschen. Griechenlands Regierung hat die Camps dagegen immer wieder als großen Fortschritt gepriesen. Auf 5 griechischen Inseln sind sie fertig oder noch in Bau. Es ist alles wohlgeordnet, kein Vergleich mehr zu Moria, dem 2020 abgebrannten Zeltlager auf Lesbos, in dem NGOs immer wieder von unhaltbaren hygienischen Zuständen gesprochen haben. Griechenlands Migrationsminister Dimitris Kairidis sagt jetzt: Wir sind stolz auf Griechenland. Wir haben ein nationales System geschaffen, um Asylsuchende zu registrieren und aufzunehmen. Natürlich gibt es auch Verbesserungsbedarf, zum Beispiel, dass auf den Inseln nicht genügend Ärzte vorhanden sind. Aber insgesamt haben wir im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ein beispielhaftes System geschaffen. Dafür, dass wir hier an der Front sind. In den jetzigen Camps steht Container neben Container, mit Warmwassermodulen auf den Dächern. Es gibt Gemeinschaftsküchen und Bäder, Spiel- und Sportplätze. Um Konflikte zu vermeiden, sind die Bewohner nach Herkunft sortiert untergebracht. Die EU hat Griechenland mit insgesamt fast 280 Millionen Euro unterstützt. Zuletzt hat es Berichte darüber gegeben, dass einzelne der neuen Camps überfüllt gewesen seien. Aber derzeit sind sie nur zu 2/3 ausgelastet. Die Regierung nennt ihre Flüchtlingspolitik hart, aber fair und verbucht es als ihren Erfolg, dass derzeit relativ wenige Flüchtlinge in Griechenland ankommen. Wer es bis ins Camp geschafft hat, der fühlt sich in der Regel erstmal sicher. Etwa Selma aus dem Sudan. Wie viele Geflüchtete berichtet sie uns davon, dass sie die gefährliche Überfahrt aus der Türkei mehrfach versuchen musste, weil die griechische Küstenwache sie zurückgestoßen hätte. Einmal sind wir hierher nach Griechenland gekommen und die Polizei hat uns geschnappt. Sie haben uns alles weggenommen. Und dann sind wir 6 Stunden lang auf dem Wasser gewesen. Das Boot hat so geschwankt. Dann ist eine andere Polizei gekommen, die uns geholfen hat und sie hat uns wieder in die Türkei gebracht. Illegale Pushbacks. Griechenlands Regierung hat immer wieder betont, daran beteilige man sich nicht. Gleichzeitig sprechen sehr viele Indizien genau dafür, dass Griechenlands Küstenwache Geflüchtete zurück in die Türkei drängt. Der letzte Fall liegt laut Homepage der türkischen Küstenwache nur wenige Tage zurück, 4. April. 14 Migranten an Bord eines Schlauchboots seien, Zitat, durch griechischen Beistand zurück in türkisches Hoheitsgewässer gedrängt und dann von der türkischen Küstenwache gerettet worden.
Moritz Pompel berichtete über die Flüchtlingspolitik Griechenlands. Die hohe Zahl der Migranten in Deutschland bringt viele Kommunen an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Und das in Zeiten von klammen Kassen. Denn Deutschland steht wirtschaftlich schlecht da. Gerade mal 0,1% Wachstum haben die führenden Wirtschaftsinstitute für dieses Jahr prognostiziert. Die meisten anderen EU-Länder boomen dagegen oder haben eine, wie es so schön heißt, robuste Wirtschaft. Die Lage ist dramatisch schlecht, sagt auch der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck. Aber wie ist es zu dieser Talfahrt gekommen? Sind die Unternehmen zu lahm, zu wenig digitalisiert? Können unsere klassischen Produkte wie Autos und chemische Erzeugnisse nicht mit der globalen Konkurrenz mithalten? Oder stellt die Ampelregierung die Weichen falsch? Das habe ich meinen Kollegen Hans-Joachim Viehweger gefragt, Wirtschaftsexperte im ARD-Hauptstadtstudio.
Wenn wir uns die Wirtschaft anschauen, da würde ich zunächst mal 3 Punkte unterscheiden. Erstens, Deutschland ist ja nach wie vor schon eine der führenden Volkswirtschaften. Und auch wenn wir über manche Probleme, zum Beispiel in der Automobilindustrie, klagen, muss man doch sagen, wir sind in vielen Bereichen der Wirtschaft wirklich weltweit Spitze. Gerade auch viele mittelständische Unternehmen mit ihrer Technik, mit ihrem Know-how. Die Beschäftigungslage in Deutschland ist auch sehr gut. Wir haben praktisch kein Problem mit Arbeitslosigkeit, sondern mit Arbeiterlosigkeit, so hat es Kanzler Scholz vor kurzem gesagt. Dann aber natürlich, klar, es gibt auch Probleme. Ich würde da unterscheiden zwischen den kurzfristigen Problemen. Da sprechen wir ja von konjunkturellen Faktoren. Nehmen wir die höheren Zinsen, mit denen die Inflation bekämpft werden soll. Die Folgen, die sehen wir zum Beispiel ganz stark am Bau, wo viele sich einfach ein Eigenheim nicht mehr leisten können und was eben eine ganze Branche schwächt. Und wenn es dann im Ausland nicht so gut läuft, wie beispielsweise in China, dann spüren das eben unsere exportorientierten Unternehmen. Und dann kommt noch ein 3. Punkt dazu. Und da spielt die Politik schon eine sehr große Rolle. Nämlich die Frage, wie man zum Beispiel auf Herausforderungen der Zukunft mit denen umgeht. Also Deutschland altert, uns fehlen zunehmend Fachkräfte. Bei der Digitalisierung, da hinken wir hinterher. Und es ist weiter unklar, wie der Weg in eine CO2-neutrale Wirtschaft aussehen soll. Und das belastet auch die Firmen heute schon.
Es gab ja in jüngster Zeit Brandbriefe von den Spitzenverbänden wie BDI oder DIHK und Unternehmen an den Kanzler. Am Montag erst schlug die Stiftung Familienunternehmen Alarm. Der Tenor ist immer der gleiche. Weniger Subventionen für einzelne Branchen, stattdessen bessere Rahmenbedingungen für alle Unternehmen. Aber bislang hat sich Olaf Scholz, der SPD-Kanzler, eher autistisch gezeigt, so gut wie nicht reagiert. Wie erklärst du das?
Vielleicht muss man da noch mal ein bisschen zurückschauen. Das Verhältnis zwischen Wirtschaft und Ampel war nämlich am Anfang überhaupt nicht schlecht. Die Erwartung, dass es jetzt in Sachen Planungsbeschleunigung, auch Digitalisierung vorangeht, die war groß. Und als dann in der Ukraine-Krise eben schnell an Alternativen für die Energiegewinnung, also wie LNG-Terminals beispielsweise, gearbeitet wurde, da waren die Unternehmen, die Verbände auch durchaus dankbar. Doch da ist dann so schnell eine Ernüchterung gekommen. Ich nehme mal ein konkretes Beispiel. Ja, die Regierung hat gesagt, liebe Unternehmen, sagt uns doch, wo euch in Sachen Bürokratie der Schuh drückt. Und die Unternehmen, die haben das begeistert aufgegriffen, haben gesagt, wir haben hunderte von Ideen. Und das hat man auch eingereicht und die Ampel hat, naja, so ungefähr ein Dutzend davon aufgegriffen. Und als dann halt nach und nach eben die Kritik immer lauter geworden. Und was dann eben der Kanzler mit dem Satz kommentiert hat, und das ist ja sicherlich auch schon in der Moderation mit angedeutet, die Klage sei halt nun mal das Lied des Kaufmanns. Und darüber sind die Verbände und auch viele Unternehmen regelrecht empört. Auch jetzt nach dem Treffen von Scholz mit den Verbänden am Mittwoch hieß es wieder, es prallt alles am Kanzler ab. Scholz, der vermittelt den Verbänden, aber auch den Leuten den Eindruck allgemein, also Leute, macht euch locker, ich habe das Ganze im Griff. Und der kann er auch schon ganz schön suffisant sein. Ich habe ihn vor kurzem bei der liberalen Hayek-Stiftung erlebt, wo er zum Beispiel gesagt hat, also ich war ja immer gegen einen vergünstigten Industriestrompreis und schaut her, der Strompreis ist doch gesunken. Was halt nur die halbe Wahrheit ist. Der Marktpreis ist tatsächlich gefallen. Nur die staatlichen Kosten, die beim Strom draufkommen, die sind gestiegen. Und das ärgert dann eben viele gerade in der Wirtschaft.
Und gleichzeitig gewinnt man den Eindruck, dass bei der Kanzlerpartei SPD und auch bei den Grünen die politische Debatte eher um Sozialleistungen kreist, wie zum Beispiel die Kindergrundsicherung. Was hilft deiner Meinung der breiten Bevölkerung gerade mehr? Ein üppiger Sozialstaat, der die einzelnen Menschen gut absichert, oder eine Volkswirtschaft, wo das Geld eher in die Strukturen investiert wird, also mehr in Forschung, mehr in Bildung?
Ökonomen würden natürlich sofort auf das Zweite gehen, eben sagen, wir müssen als Staat gute Strukturen schaffen. Aber vielleicht, um es ein bisschen zu differenzieren, man kann natürlich als Ökonom, gerade wenn man Anhänger der sozialen Marktwirtschaft ist, sagen, man darf nicht von beiden Seiten vom Pferd runterfallen. Also einerseits kann ein starker Sozialstaat die Eigeninitiative schwächen und damit die Wirtschaft belasten. Andererseits kann eine sehr ungleiche Gesellschaft, also wo der Staat quasi alles laufen lässt, auch wirtschaftlich Probleme bekommen. Jetzt ist halt die Frage, wo befinden wir uns gerade? Was ist gerade unsere Situation in Deutschland? Und da wäre tatsächlich mein Eindruck, nehmen wir die Diskussion ums Bürgergeld oder auch um die geplante neue Kindergrundsicherung, derzeit droht eher die Schwächung der Eigeninitiative. Und unabhängig davon, dass alles, was verteilt wird, eben auch erstmal erwirtschaftet werden muss, womit wir natürlich auch beim Anfang sind, eben bei der Frage, wie stark ist unsere Wirtschaft, und zwar nicht nur heute, sondern eben dauerhaft, wo sind strukturelle Probleme, wo eben auch der Staat womöglich bessere Rahmenbedingungen setzen muss.
Genau, und die FDP hat auch jetzt am Montag einen 5-Punkte-Plan vorgestellt mit Vorschlägen für die Dynamisierung der Wirtschaft, Steuersenkungen. Die Union ebenfalls in dieser Woche hat einen Antrag in den Bundestag eingebracht, Wirtschaftswende jetzt. Die Stoßrichtung ist sehr ähnlich, mehr Markt, weniger Bürokratie, Abbau des Bürgergeldes, mehr Leistungsorientierung. Hat da deiner Meinung der heiße Wahlkampf für die Bundestagswahl, die ja erst in anderthalb Jahren ist, schon begonnen, bei dem sich die FDP so stark gegen ihre Ampelpartner positioniert? Wie siehst du diese Strategie einerseits inhaltlich und andererseits politisch?
Also es ist tatsächlich auffällig, dass bei wirtschaftspolitischen Fragen, lässt man jetzt mal parteipolitisches Geplänkel außen vor, es tatsächlich eine ganz große Nähe zwischen Union und FDP gibt. Bei der FDP kommen natürlich zwei Dinge zusammen. Sie ist einmal klassisch Wirtschaftspartei, immer schon gewesen, zumindest gilt das ja für große Teile der Partei. Und zum anderen steht sie natürlich innerhalb der Ampel sehr schlecht da. Bei Neuwahlen müsste sie womöglich um den Wiedereinzug in den Bundestag bangen. Insofern passt die Wirtschaftswende, das ist ja das Zitat, hat das FDP-Chef und Finanzminister Lindner immer wieder gebraucht, jetzt zu dem, was die Partei immer schon gefordert hat. Aber sie will natürlich auch damit in dieser schwierigen Lage in der Ampel punkten. Interessanterweise steht ein Diskussionspunkt, der jetzt gerade sehr stark in der Diskussion ist von diesen 5 Punkten, nämlich die Begünstigung von Überstunden steuerlich. Der steht auch in dem Papier von der Union drin. Also da sieht man schon, viele Punkte überschneiden sich bei dem Thema Rente beispielsweise. Da ist die FDP wieder pointierter und das birgt natürlich auch Sprengkraft für die Ampel. Bei der Union muss man vielleicht sagen, interessant auch, gerade im Verhältnis zur FDP, die letzten Jahre sah es lange Zeit so aus, dass die Union das Thema Wirtschaft ein bisschen aufgegeben hat. Das hat sich mit Friedrich Merz sicher geändert. Im Moment würden jetzt viele eben auch eher der CDU, der CSU wieder zutrauen, in Sachen Wirtschaft mehr kompetent zu sein. Bei der FDP übrigens weniger, das zeigen Umfragen, wahrscheinlich, weil sie eben in der Regierung ist.
Ja, apropos Sprengkraft, du hast es erwähnt. Jetzt kam ja ganz neu von Verkehrsminister Wissing ebenfalls FDP. Er droht ein zweitägiges Fahrverbot an, wenn Grüne und SPD beim Klimaschutzgesetz nicht zu Zugeständnissen bereit sind. Ja, es gab ja schon einige Termine, wo man sagt, die Ampel platzt jetzt gleich.
Also da sehe ich den Haushalt viel kritischer, denn da geht es wirklich um Milliarden, die eingespart werden müssen in den verschiedenen Ressorts, insbesondere dann, wenn man sagt, dass Verteidigung vielleicht sogar noch gestärkt werden muss. Aber nehmen wir den Fall Verkehr, da geht es ja um das Klimaschutzgesetz, das eben geändert werden soll, so dass eben die Klimaschutzziele über alle Sektoren gemeinsam erreicht werden können und eben nicht nur in verschiedenen Sektoren wie eben im Verkehr. Wissing baut da sehr viel Druck auf. Ich glaube, er ist einfach auch genervt von den Debatten, die es hinter den Kulissen gibt. Die Grünen vor allem sind es da in diesem Fall, die sagen, ja, wir sind noch nicht so ganz einverstanden mit dem Gesetz, das ja bereits in erster Lesung im Bundestag war. Also darüber gab es ja auch schon mal eine Einigung innerhalb der Ampel. Und es dauert eben so lange, dass er jetzt, glaube ich, da Druck erhöhen will. Wahrscheinlich auch, weil wenn da nichts passiert, die Bundesregierung verklagt wird, sie ist in einem Fall ja sogar schon verklagt worden und auch verurteilt worden, da mehr zu tun. Das Urteil gegen die Schweiz in dieser Woche hat natürlich dazu beigetragen, dass der Druck sich bei Wissing erhöht hat.
Der Druck erhöht sich auch eben bei dem Thema Haushalt. Du hast es schon angesprochen. Die deutsche Wirtschaft hat faktisch ein Nullwachstum. Das bedeutet analog dazu sinkende Steuereinnahmen. Die engen die politischen Handlungsspielräume gewaltig ein. Finanzminister Lindner hat jetzt schon die anderen Minister aufgefordert, Sparvorschläge für ihre Ressorts für den Haushalt 2025 einzureichen. Also so ist die Gesamtlage. Es ist sehr angespannt. Man kann schlecht Politik machen, wenn kein Geld mehr da ist. Also, es geht immer wieder zurück, wie kann man die Wirtschaft auf Touren bringen? An dich jetzt diese Gretchenfrage. Was braucht es von der Politik? 2, 3 von dir jetzt sehr konkrete Vorschläge.
Es braucht vor allem Stringenz in der Politik. Wir hatten beim Thema Energie beispielsweise einerseits den Wunsch, dass wir gesagt haben, wir müssen unabhängig werden von Russland und man hat gleichzeitig die Kernkraftwerke abgeschaltet. Wir sind beim Thema Fachkräfte, wissen wir brauchen mehr und gleichzeitig ist man bei der Frage Bürgergeld oder auch Rente, so dass man sagt, naja, dann sollen die Leute halt früher in Rente gehen oder weniger arbeiten. Also es muss stringenter sein und für die Unternehmen muss klarer sein, in welche Richtung es geht. Und das ist eben vor allem auch die Energiepolitik, die Klimapolitik, wo die Ampel derzeit einfach nach wie vor noch nicht so klar erkennen lässt, wohin es geht.
Sagt Hans-Joachim Viehweger, Wirtschaftsexperte im ARD-Hauptstadtstudio. Im Vergleich zu Deutschland läuft die Wirtschaft in Polen ausgesprochen dynamisch. Statt wie früher fast nur Werkbänke für ausländische Produzenten zu stellen, besitzt unser Nachbarland mittlerweile eine innovative Unternehmenslandschaft. Außerdem hat die Europäische Union die für die frühere PiS-Regierung gesperrten Fonds wieder geöffnet und für Polen 137 Milliarden Euro freigegeben. Die werden jetzt in die Infrastruktur investiert. Seit Monaten versucht Premier Donald Tusk an der Spitze einer Koalitionsregierung Polen wieder rechtsstaatlicher und liberaler umzugestalten. Aber er hat dabei viele Hürden zu bewältigen. Die jüngste Kommunal- und Regionalwahl hat ihm Rückenwind gegeben, war zugleich aber ein Warnschuss. Henryk Jacek kommentiert.
Es war ein wichtiger Stimmungstest, zweifelsohne. Und die liberalen Kräfte um Premier Tusk haben ihn auf den ersten Blick auch bestanden. Dennoch, Grund zufrieden zu sein, hat Donald Tusk nicht. Auf dem flachen Land, dort also, wo nicht selten die Gemeindepfarrer in Sonntagsmessen die politische Richtung zugunsten der Kaczynski-Partei bis dato festlegten und auch weiterhin festlegen, bleibt die rechtsnationale PiS dominante Kraft. Ein deutlicher Beweis dafür, dass Kaczynskis extrem konservative Politik bei vielen Polen nach wie vor gut ankommt. Konkret bei mehr als einem Drittel der Wahlbeteiligten. Für die amtierende Regierungskoalition muss das als Warnung betrachtet werden. Insbesondere, weil es weder den Liberalen noch den Bürgerlichen und schon gar nicht den Linken gelungen ist, zusätzliche, insbesondere junge Wählerschichten zu mobilisieren. Einer der Gründe dafür dürfte in der nur langsam voranschreitenden Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit liegen. Die hier angepeilten Reformen erweisen sich als langwierig und kompliziert. Ähnliches gilt auch für die von Tusk vollmundig versprochene Lockerung des derzeit äußerst strikten Abtreibungsrechts. Ein Thema, das der Premier längst anpacken wollte, wegen des Widerstands von seinem Koalitionspartner, dem christlich-konservativen Dritten Weg, allerdings anzupacken scheut, wohl wissend, dass der Disput im fragilen Bündnis gewaltige Risse verursacht, was Kaczynski und seiner Peace sehr gelegen kommt. Auch in anderen Grundsatzfragen, wie etwa eingetragene Lebenspartnerschaften oder Aufnahme von Migranten, gehen die Meinungen innerhalb der Regierungskoalition zum Teil stark auseinander. Um die konservativen Kräfte innerhalb der Regierungskoalition nicht zu verprellen, hat der polnische Premier auch deshalb der soeben vom EU-Parlament beschlossenen Regelung zur Verteilung von Flüchtlingen eine klare Absage erteilt. Nicht minder problematisch für sämtliche Reformbestrebungen bleibt auch der Umstand, dass der PiS-treue Präsident Andrzej Duda Gesetzesvorhaben der neuen polnischen Regierung systematisch torpediert. Das dürfte sich erst im Sommer nächsten Jahres ändern. Dann wird Duda sein Amt höchstwahrscheinlich an einen liberalen und damit Kaczynski-kritischen Politiker abgeben müssen. Bis dahin bleibt die rechtskonservative PiS eine weitere ernstzunehmende Bedrohung für die polnische Demokratie. Kurzum, Polen befindet sich zwar auf einem guten Weg, ganz überwunden ist die Gefahr einer erneuten PiS-Herrschaft aber keineswegs. Denn sollte das von Tusk angeführte Bündnis zerfallen, dann hat der Rechtsnationalist Kaczynski durchaus realistische Chancen, die Macht an sich zu reißen. Genau das haben die Kommunal- und Regionalwahlen mehr als deutlich gemacht.
Mit dem Kommentar von Henryk Jacek zu Donald Tusks Regierungskurs in Polen endet Politik und Hintergrund. Am Mikrofon verabschiedet sich Susanne Beetz.